Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Ute Welti. Zu Gast ist
Ralf Füchs, seit langen Jahren engagiert bei Bündnis 90 Die Grünen, unter anderem als Bremer Bürgermeister, unter anderem im Vorstand der Böll-Stiftung und inzwischen Geschäftsführer des Zentrums Liberale Moderne. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Welti.
Dass Politik Ihr Berufsleben beherrscht, das liegt auf der Hand. Aber was ist denn eigentlich mit dem Sport? Haben Sie sich beispielsweise die letzte Nacht um die Ohren geschlagen, um den Super Bowl zu sehen?
Na, bis zur Halbzeitshow, dann bin ich ausgestiegen. Was unter sportlichen Gesichtspunkten ein Fehler war, weil das eigentliche Drama begann dann im letzten Viertel.
Und über die politische Dimension dieser größten Veranstaltung im American Football, über das nationale Ereignis und den Zustand der Nation USA sprechen wir gleich. Zum ersten Mal seit 50 Jahren haben die Kansas City Chiefs den Super Bowl im American Football gewonnen. Und diese Mega-Veranstaltung hat nicht nur die Sportfans begeistert, sondern auch die Musikfans. Shakira und Jennifer Lopez haben in der Halbzeitpause gespielt und mit ihrer Show und der Auswahl der Songs auch ein politisches Statement abgegeben. Das waren Jennifer Lopez und ihre Tochter mit dem All-American-Klassiker von Bruce Springsteen. Und Jennifer Lopez hat das gesungen, eingehüllt in die Flagge von Puerto Rico, von dem Land, aus dem ihre Familie stammt. Ich finde, das ist schon ein Gänsehautauftritt gewesen, Ralf Füchs. Schafft Musik etwas, was Politik manchmal schwerfällt, nämlich Emotionen zu entwickeln und zu provozieren?
Das sicher. Natürlich ist Musik Emotion. Wie weit es sich dann tatsächlich umsetzt in politisches Handeln, ist doch mal eine ganz andere Frage. Trotzdem war das schon bemerkenswert. Der Super Bowl ist ja eigentlich eine sehr traditionell eher konservative Veranstaltung in den USA. Dass es dort so eine kleine politische Manifestation in dieser Halbzeitshow gab zur Einwanderungsfrage. Ja, die Kritik war deutlich an der Sperrung der Grenze und an der inhumanen Behandlung der sogenannten Illegalen, also der Flüchtlinge, vor allem die Trennung der Kinder von ihren Eltern. Da gab es eine Anspielung, Kinder in einem Käfig. Das war schon erstaunlich.
Was sich ja auch in diesem Auftritt ausdrückt, das ist die unglaubliche Zerrissenheit des Landes. Die Situation der lateinamerikanischen Bevölkerung, die Konzentration auf die weiße Schichten. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sich diese Schere in Zukunft schließen wird, sondern ich habe eher den Eindruck, dass sie sich weiter öffnet.
Das hängt schon auch ab vom Ausgang der Präsidentschaftswahl. Wenn Trump wiedergewählt wird, wird die Polarisierung sich wahrscheinlich noch vertiefen. Diese Zerrissenheit des Landes, von der Sie sprechen, ist eine soziale und eine kulturelle Zerrissenheit. Und bei den Demokraten hängt es sehr davon ab, wer die Nominierung gewinnt. Wenn Bernie Sanders gewinnt, dann gibt es die Polarisierung in die andere Richtung. Sanders ist ja eher so ein Corbyn-Typ und ich fürchte, das würde auch tatsächlich so ausgehen dann wie in Großbritannien, dass Trump dann die Oberhand behält. Wenn Biden oder Buttigieg sagen, nominiert werden, dann gibt es vielleicht die Chance auf eine Politik des Ausgleichs. Und sowohl innerhalb der USA wie zwischen den USA und Europa übrigens.
Dieser Prozess der Nominierungen, der beginnt ja heute mit der Vorwahl in Iowa. Wen sehen Sie denn tatsächlich vorne? Also ich denke, Trump ist gesetzt, oder?
Ja, natürlich. Trump ist konkurrenzlos bei den Republikanern. Die Republikaner haben im Grunde sich ausgeliefert an Trump. Die haben ihre Eigenständigkeit aufgegeben. Man kann auch sagen, sie haben ihre Seele verloren. Bei den Demokraten ist das Rennen offen. Sanders führt in den Umfragen in Iowa knapp, aber das hat noch nicht viel zu sagen. Das ist ja erst der Beginn, die ersten Schritte eines Marathons.
Eine weitere Hürde hat Trump ja praktisch ausgeräumt. Heute beginnen die Plädoyers in dem Impeachment-Verfahren, das dann am Mittwoch, also übermorgen, wahrscheinlich mit einem Freispruch für den amerikanischen Präsidenten endet. Wäre es besser gewesen, es hätte dieses Verfahren gar nicht gegeben?
Ja, hinterher ist man immer schlauer. Ich halte es trotzdem für richtig. Das ist eine Frage der politischen Integrität, ja, die den Amtsmissbrauch durch, sagen, Trump für seine persönlichen und wahlpolitischen Zwecke, das konnte man nicht einfach, sagen, übergehen. Ich finde, das ist auch Impeachment würdig. Allerdings hat man sich wohl verkalkuliert, wenn die Demokraten darauf gerechnet haben, dass es gelingen würde, die Republikaner zu spalten und wenigstens eine Handvoll von Republikanern auf ihre Seite zu ziehen. Das ist nur bei zweien gelungen. Und insofern wird wahrscheinlich Trump eher stärker aus diesem Verfahren hervorgehen und triumphieren.
Ich gebe zu, ich bin lange nicht in den USA gewesen. Im Gegensatz zu Ihnen, wie erleben Sie die Vereinigten Staaten von Amerika auf Ihren Reisen?
Das ist ein sehr gemischtes Bild. Ich bin nach wie vor fasziniert von dem Land, von seiner Vielfalt, von seiner Energie, von seiner Dynamik. Auch die politische Kultur in den USA ist viel reicher, als das oft, sagen, bei uns erscheint. Aber es stimmt, dass das Land ist auf einem sehr unglücklichen Weg. Ja, der alte Common Sense, ja, diese demokratische Grundübereinkunft, die ist, sagen, am Zerbröckeln. Das ist auch eine Folge einer wachsenden sozialen Polarisierung, aber auch einer enormen kulturellen Verunsicherung, vor allem der weißen Arbeiterklasse. Und unglücklicherweise war Trump bisher derjenige, der das am erfolgreichsten politisch ausgebeutet hat.
Im Vorfeld des Lebensmittelgipfels hat Ihr Parteichef Robert Habeck ein Interview gegeben. Die Leute können ihr Nackensteak grillen, wann sie wollen. Und darauf folgt natürlich ein großes Aber, denn Habeck sagt auch, die Preise müssen stimmen. Jetzt sage ich aber und frage Sie, Herr Füchs, was sind denn stimmige Preise?
Ja, stimmige Preise wären solche, die tatsächlich die volkswirtschaftlichen, einschließlich der ökologischen Kosten eines Produkts widerspiegeln. Und davon kann in der Lebensmittelbranche und insbesondere in der Fleischindustrie gar keine Rede sein. Das ist eine sehr CO2- und methanintensive Industrie, also trägt deutlich zum Klimawandel bei. Das ist in den Preisen nicht, sagen, abgebildet, aber auch die Verseuchung des Grundwassers mit Nitrat, der Verlust fruchtbarer Böden durch Überdüngung. Also es gibt eine Vielzahl von ökologischen und gesellschaftlichen Wirkungen der heutigen Landwirtschaft, die in diesen Billigpreisen nicht abgebildet sind.
Auf jeden Fall hat sich Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner nach diesem Treffen geäußert.
Wir haben nochmal deutlich gemacht, wenn der Handel auf der einen Seite sich beklagt, der Verbraucher würde nicht mehr zahlen, aber umgekehrt der Handel Lock- und Dumpingangebote macht. 2 Kilo Äpfel für 1,11 Euro. Wie soll so etwas funktionieren? Aber er suggeriert ja dann auch, dass man nicht mehr dafür zahlen müsste. Und insofern, glaube ich, müssen wir da noch mal stärker auch reingehen.
Das klingt schon ein bisschen danach, als ob Julia Klöckner und Ralf Füchs zumindest in die gleiche Richtung denken.
Das weiß ich nicht. Dazu kenne ich Julia Klöckner, sagen, zu wenig. Mir fällt nur auf, dass es sehr wenig Initiative gibt, tatsächlich strukturell an der Landwirtschaft, sagen, etwas zu ändern. Ich empfinde diesen Gipfel, der da heute stattgefunden hat, als eine sehr symbolische Inszenierung. Das ist ein bisschen ein politischer Placebo, der da stattgefunden hat. Tatsächlich ginge es darum, die Bedingungen, unter denen bei uns Landwirtschaft stattfindet, vor allem die Fleischproduktion, also die Tierhaltung, zu verändern. Und dafür hat Politik eigentlich Hebel. Sie kann Gesetze machen, sie kann bestimmte Produkte stärker besteuern und sie hat die Möglichkeit, innerhalb der Europäischen Union für andere Standards zu sorgen.
Jetzt ging es ja bei diesem Treffen heute vor allem um die Rolle des Handels, um die Schnittstelle zum Verbraucher. Mir kommt das ein bisschen so vor, als ob man das Pferd oder die Kuh von hinten aufzäumt.
Also wir haben es tatsächlich mit einer starken Konzentration von Marktmacht im Lebensmitteleinzelhandel zu tun. Es sind im Wesentlichen 4 große Konzerne, die den Lebensmitteleinzelhandel beherrschen. Und die haben natürlich eine sehr starke Verhandlungsposition gegenüber den Bauern und gegenüber den Großhändlern. Deshalb sind in Deutschland die Lebensmittelpreise auch deutlich niedriger als im europäischen Durchschnitt. Das ist tatsächlich so. Gleichzeitig ist natürlich Lebensmittelpreis ein sozialer Faktor. Da kann man ja nicht drüber hinweg sehen, dass für Familien mit geringen Einkommen billige Lebensmittel schon eine wichtiger Teil ihrer Haushaltsführung sind. Das heißt, wenn Lebensmittel teurer werden, müsste man für einen sozialen Ausgleich sorgen.
Inwieweit wird auch etwas betrieben wie grüne Schwarz-Weiß-Malerei, dass es eben dem Handel vor allen Dingen um Profit geht, dass die Landwirtschaft ja will, aber nicht kann und dass am Ende die Verantwortung liegt bei denjenigen, die einkaufen?
Ich würde nicht die ganze Last der Verantwortung auf die Verbraucherinnen und Verbraucher übertragen. Diese Privatisierung von strukturellen Problemen.
Ich finde das auch manchmal so anstrengend. Auf was soll ich denn noch alles achten, wenn ich nur einfach ein Brot kaufen
ja,
will?
Ja, es ist ja schon richtig, dass man darauf achtet, was und wie man dann konsumiert. Und natürlich kann man auch über Nachfrage das Angebot mit beeinflussen. Aber letztlich geht es doch um strukturelle Veränderungen. Landwirtschaft ist inzwischen ein internationales, ein globales Geschäft. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass zumindest auf europäischer Ebene die Standards, etwa was Tierhaltung angeht, verändert werden. Und dass wir stärker die ökologischen Wirkungen der Landwirtschaft berücksichtigen. Das wird schon dazu führen, dass etwa dieser Billigfleischkonsum zurückgehen wird. Aber das ist nicht nur aus ethischen Gründen, also Rücksicht auf die Tiere, sondern letztlich auch aus gesundheitspolitischen Gründen richtig.
Der Tag in Deutschlandfunk Kultur mit Ralf Füchs, Geschäftsführer des Zentrums Liberale Moderne. Das ist ein sogenannter Think Tank. Und dort hat man Gegneranalyse betrieben. Man hat untersucht, wie sich antiliberales Denken von Weimar bis heute entwickelt und welchen Einfluss dieses Denken hat auf die aktuellen rechten Kräfte. Da tauchen einige Namen auf, die man erwartet. Komponist Richard Wagner beispielsweise. Da tauchen aber auch Namen auf, die eher überraschen, wie der von Tierforscher Konrad Lorenz. Und bei dem denkt man eher an graue Gänse als an rechte Wölfe, oder?
Ja, Konrad Lorenz ist wirklich eine interessante Figur. Der war ja in den 50er, 60er Jahren extrem populär als Zoologe, Biologe. Und niemand hat darüber gesprochen und fast niemand weiß, dass er ein glühender Nationalsozialist, ein wirklich überzeugter Nationalsozialist war, der eine sozialdarwinistische Weltanschauung vertrat, also den Kampf ums Dasein. Ja, er hat zum Beispiel die Moderne mit ihrem Sozialstaat beschrieben als die Verhausschweinung des Menschen. Das ist ein Begriff, den muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen.
Also, aber Schweine sind so kluge und so soziale Tiere.
Aber mit der Verhausschweinung meinte er, dass damit der Überlebensinstinkt, der Kampfwille, das Kriegerische, ja, dass das abgetötet wird durch diesen fürsorglichen Sozialstaat. Er hat das als eine Form der Degeneration beschrieben. Und das ist sehr typisch für weite Teile dieser ultrarechten Weltanschauung, die man mit dem Begriff konservative Revolution zusammenfassen kann. Da gibt es immer dieses sozialdarwinistische und biologistische Element und das wird von Konrad Lorenz wie kaum von einem anderen repräsentiert.
Wo sehen Sie denn Einflüsse von Lorenz bis heute?
Ich denke schon, dass wir wieder in einer Phase sind, in der dieser aggressive Nationalismus zunimmt. Und der geht ja davon aus, dass es tatsächlich einen Kampf ums Dasein zwischen den Völkern global gibt. Ja, bis der große Kampf zwischen den Kulturen, zwischen dem europäischen Abendland, um das zu zitieren, und dem Islam und den USA und China. Und man findet in vielen anderen ideologischen Sektoren auch eine Wiederkehr von Ideen aus den 20er Jahren. Also Carl Schmitt zum Beispiel, der versuchte, Demokratie und Liberalismus voneinander zu trennen. Ja, Liberalismus, also Parlamentarismus und kulturelle Vielfalt und gleiche Rechte für alle, das war für ihn ein Abweg. Ja, und er ging sogar so weit, dass er sagte, Faschismus und Kommunismus können durchaus demokratisch sein, weil Demokratie, das ist die Einheit von Volk und Führung. Und heute haben wir es wieder mit dem Begriff der illiberalen Demokratie zu tun. Viktor Orban und andere haben das aufgegriffen. Also es geht immer gegen den Liberalismus als den Hauptgegner.
Sigrid Hunke, das ist die einzige Frau, die namentlich in einer Kapitelüberschrift auftaucht, die Religionswissenschaftlerin. Und dieses Kapitel beschäftigt sich aber eben nicht nur mit ihr, sondern auch mit anderen antiliberalen Vordenkerinnen. Erkenne ich da nur ein Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen oder gibt es das tatsächlich?
Das war ja tatsächlich so, wenn man die Reihe der Vordenker der konservativen Revolution Anfang des 20. Jahrhunderts Revue passieren lässt, das waren fast ausschließlich Männer. Ja, also Spengler, Jünger, Carl Schmitt, Heidegger, Müller-Vandenbroek, der Erfinder des Begriffs »Das Dritte Reich«, das auch die Formel geprägt hat, am Liberalismus gehen die Völker zugrunde. Das war eine sehr männerdominierte Veranstaltung.
Aber das heißt ja nicht, dass Frauen nicht so gedacht haben. Sie sind nur nicht so öffentlich präsent gewesen.
Nein, man weiß, dass sagen die Hitler hatte eine enorme Anhängerschaft unter den Frauen, die ihn sagen, verehrt haben. Sie waren nur nicht diejenigen, die sagen, als Ideenproduzenten im Vordergrund standen.
Jetzt ist eine solche Analyse sicher wertvoll. In meinen Augen aber noch wertvoller wäre eine praktische Handlungsempfehlung gegen rechts.
Ja, erstmal geht es darum, die Argumentationsmuster zu erkennen, die sich immer wiederholen, ja, sagen über die Jahrzehnte hinweg. Die heutige neue Rechte, also AfD oder identitäre Bewegung, ist gedanklich alles andere als originell. Das ist ein Recycling dieser alten Geschichten. Und sich stärker zu wappnen für diese Auseinandersetzung, indem man ein bisschen Lehren aus der Geschichte versucht zu ziehen. Aber natürlich geht es gleichzeitig um praktisch-politische Antworten, etwa Sicherheit im Wandel zu produzieren für diejenigen, die sich durch diese Gleichzeitigkeit dramatischer Veränderungen, Globalisierung und digitale Revolution und globale Migration verunsichert fühlen. Auf die muss man Antworten finden, die sie eben unterscheiden von diesem Rückzug in die Nation, in die Volksgemeinschaft, in die Homogenität, was diese alten, neuen Gedanken so sind.
Welchen Einfluss hat rechts auch auf die Demonstrations- und Protestkultur? Wie sehr leiden beispielsweise die Leute, die heute zum 500. Mal in 10 Jahren gegen Stuttgart 21 auf die Straße gehen?
Na, der Wutbürger ist natürlich schon eine Figur, sozusagen das gefundenes Fressen für Populismus von links und von rechts. Ich würde übrigens unterscheiden zwischen einer demokratischen Rechten, auch wenn sie einem nicht gefällt, also nationalkonservative Positionen, und tatsächlich antidemokratischen, ultrarechten oder rechtsextremen.
Wobei auch da die Grenzen verschwimmen.
Ja, natürlich. Und die neue Rechte, also die Radikalen, versuchen ja gerade in das konservative Bürgertum vorzustoßen. Das ist ihr großes Ziel, weil sie sich damit Mehrheitsfähigkeit versprechen.
In der Schweiz beginnt heute eine Verlosung, die mindestens Befremden auslöst, manchmal auch Entsetzen. Denn diese Verlosung entscheidet womöglich über Leben und Tod. Frederik Wirwig hat sich mit den Fakten beschäftigt. Hallo.
Hallo.
Es geht um spinale Muskelatrophie. Was ist das genau für eine Krankheit?
Spinale Muskelatrophie, kurz SMA, ist eine Erbkrankheit. Sie löst Muskelschwund aus und führt in der Regel zum Tod von Säuglingen und Kleinkindern, und zwar innerhalb weniger Monate. In Deutschland gibt es dazu jedes Jahr etwa 50 betroffene Kinder. Also es ist eine seltene Krankheit, würde ich sagen. Das neue Medikament heißt Zolgensma und es wurde von dem Unternehmen Novartis entwickelt. Es ist eine Art Gentherapie, weil bei den Kindern mit SMA funktioniert ein bestimmtes Gen nicht richtig. Der Knackpunkt an Zolgensma ist, dass eine Dosis mehr als 2 Millionen US-Dollar momentan kostet bzw. kosten soll. Ich erkläre mal kurz, wie es wirkt, das Medikament. Also es Zolgensma schleust das funktionsfähige Gen in die Zellen ein. Dadurch wird der Muskelschwund aufgehalten und Nervenzellen, die vorher nicht richtig arbeiten konnten, können jetzt zumindest zum Teil wieder Signale an die Muskeln weitergeben. Spannend ist, dass Zolgensma nach Studien offenbar nur einmal verabreicht werden muss, per Spritze, dann soll es helfen. Und das heißt, die Kinder erleben dann nicht nur ihren zweiten Geburtstag, sondern auch noch viele weitere.
Was ja erstmal eine gute Nachricht ist.
Was super ist für die Eltern, für die Kinder, für alle. Wie läuft jetzt diese Verlosung ab? Also weltweit werden ab heute 100 Behandlungen verlost, und zwar kostenfrei. Dabei sollen zweimal pro Monat per Zufall anonymisiert Patienten ausgewählt werden. Novartis hat gesagt, dass das Verfahren nach Absprache mit einem unabhängigen Ethikrat ausgewählt wurde. Und es wurde ein Verfahren gesucht, um weltweit Patienten fair und gerecht zu behandeln. So, jetzt gibt es dazu natürlich Reaktionen. Ich wähle daraus mal eine aus. Das Bundesgesundheitsministerium hat bei Novartis angefragt, ob die Firma nicht das sogenannte Compassionate Use-Verfahren anwenden will. Das ist ein übliches Verfahren, wenn lebenswichtige Medikamente zwischen Studien und Zulassung hängen bleiben und schwerkranke Patienten keinen Zugang dazu haben. Dann wird es kostenfrei abgegeben. Warum es in diesem Fall nicht so gemacht wurde, hängt vielleicht damit zusammen, dass die Firma, die dieses Medikament herstellt, momentan nur 100 zusätzliche Behandlungen herstellen kann pro Jahr.
Ralf Füchs, was war Ihr erster Gedanke, als Sie davon gehört haben, dass dieses unglaublich teure Medikament verlost wird?
Sehr gemischte Gefühle. Einerseits hat das was Zynisches und was Grausames, weil es ja bedeutet, nur eine kleine Zahl der Betroffenen können dieses Medikament erhalten. Die anderen bleiben zum Tod verurteilt. Und gleichzeitig ist es eine sehr herausfordernde Frage, wie geht man mit Knappheit um? Also wenn nicht alle mit einem Medikament versorgt werden können, weil die entsprechenden Mengen noch nicht produziert werden, das Medikament ist, glaube ich, nur in den USA bisher überhaupt zur Produktion zugelassen. Nach welchen Kriterien soll es dann verteilt werden? In der Marktwirtschaft könnte man sagen, der Meistbietende bekommt es. Das wäre offenbar unsozial. Die Bedürftigsten bekommen es, ist, glaube ich, kein Kriterium, weil alle vermutlich gleichermaßen bedürftig sind. Und da hat diese Verlosung sowas fast wie eine zynische Gerechtigkeit.
Der Vorwurf lautet ja unter anderem, warum nutzt die Pharmafirma nicht ihre Gewinne, um das Medikament insgesamt billiger zu machen?
Ich kenne die interne Kalkulation nicht. Ich weiß nur, dass die Firma, die dieses Medikament herstellt, das ist eine Tochterfirma von Novartis, die wurde für einen Milliardenbetrag, ich glaube 6-7 Milliarden Euro, gekauft. Das heißt, Novartis hat da enorm investiert. Die Entwicklung dieser Medikamente, das ist ja ein sehr komplexes Medikament, ist enorm, sagen, teuer. Und natürlich müssen sich die Firmen refinanzieren, aber eine hohe Profitspanne bei lebensrettenden Medikamenten, das ist tatsächlich etwas Unethisches.
Ich stelle mal eine gemeine Frage. Würden Sie für Ihr Enkelkind an einer solchen Verlosung teilnehmen?
Schwere Frage. Ich glaube ja, wenn tatsächlich Leben und Tod davon abhängt, dann darf man die Verantwortung nicht auf die Betroffenen abwälzen.
Diese Frage wird uns auch heute weiter im Programm von Deutschlandfunk Kultur beschäftigen. Frederik, wie sind die aktuellen Überlegungen, das Thema aufzugreifen?
Also momentan denken wir darüber nach, dass wir einen Interviewpartner dazu einladen wollen und uns weiter über die Preisgestaltung unterhalten wollen.
Die müsste eigentlich transparent sein, ja? Das müsste offengelegt werden.
Warum diese Spritze fast 2 Millionen kostet?
Genau.
Okay. Ich habe am Wochenende sehr gelacht, als ich die sozialen Medien durchstöbert habe und mich unter anderem erreichte der Spruch: Großbritannien, du hast dein Wetter auf dem Kontinent vergessen. Ralf Füchs, wir haben begonnen mit einem großen Blonden, nämlich mit Donald Trump, und wir wollen enden mit einem großen Blonden, nämlich mit Boris Johnson. Mit wem würden Sie lieber einen Kaffee trinken?
Ja, im Zweifel mit Johnson. Ich glaube, der ist unterhaltsamer. Das ist ja doch eine bizarre Figur.
Das haben Sie jetzt aber schön ausgedrückt.
Ja, der hat einen enormen Bildungshintergrund. Gleichzeitig ist er ein Abenteurer und Spieler. Als Staatsmann ist das eine gefährliche Mischung.
Und der britische Premier hat sich heute geäußert, und zwar hat er erklärt, was denn jetzt die kommenden Verhandlungen bringen sollen. Er sagte, wenn wir Freihandel beherzigen, dann können wir Erfolg haben.
If we are brave and if we truly commit to the logic of our mission, open, outward looking, generous, welcoming, engaged with the world, championing global free trade now, when global free trade needs a champion, I believe that we can make a huge success.
Ralf Füchs, kann das tatsächlich so sein? Kann Freihandel die Lösung sein für alle Probleme, die zwischen Großbritannien und der Europäischen Union noch so im Laufe des Jahres auftauchen?
Ich glaube, das ist ein bisschen Pfeifen im Walde. Großbritannien geht in eine sehr schwierige Zukunft, jedenfalls in eine schwierige nächste Zukunft. Die Verhandlungen mit der Europäischen Union werden beinhart werden, weil die EU entschlossen ist, keine Dumpingkonkurrenz, wie das in Brüssel heißt, vor ihren Toren zu dulden. Das heißt, sie verlangt als Bedingung für die Zollfreiheit britischer Waren und Dienstleistungen, dass Großbritannien das komplette Regelwerk, die Standards der Europäischen Union weiter anwendet und auch neue Regeln, die in Brüssel beschlossen werden, übernimmt. Und das bricht sich natürlich mit diesem Credo der politischen Souveränität, das hinter dem Brexit steht. Also ich sehe noch nicht, wie die beiden Züge, die da aufeinander zurasen, eine Kollision vermeiden können. Und international ist, glaube ich, Großbritannien einfach nicht stark genug, um gegenüber Giganten wie China oder den USA tatsächlich Handelsabkommen auf Augenhöhe zu schließen.
Einer, der sich die Johnson-Rede wahrscheinlich sehr genau angeguckt haben wird, das ist Michel Barnier, europäischer Chefunterhändler. Der wird auch heute im Laufe des Tages versuchen, Pflöcke einzuschlagen für die kommenden Verhandlungen. Was erwarten Sie denn? In welchem Rahmen wird sich das bewegen?
Es gibt ja einen extrem knappen Zeitrahmen. Ein Jahr, das ist eigentlich angesichts der Erfahrungen mit bisherigen Freihandelsabkommen und den Verhandlungen extrem kurz. Und es ist unwahrscheinlich, dass es in diesem Jahr tatsächlich abgeschlossen werden kann. Johnson hätte die Möglichkeit, eine Verlängerung zu beantragen, aber das will er nicht, weil er
fürchtet. Das wollen auch die Europäer nicht?
Ja, und Johnson fürchtet, als Lame Duck zu landen, ähnlich wie Theresa May. Insofern ist die Gefahr relativ hoch, dass es zu einem Hard Brexit kommt. Und das wird enorme Verwerfungen sowohl in der britischen Volkswirtschaft, aber auch für die Deutsche, für die Großbritannien ein wichtiger Handelspartner ist, hervorrufen.
Aber kann es nicht auch sein, dass es alles ja ausgeht wie das Hornberger Schießen und dass im Grunde genommen gar nichts passiert?
Das wäre für Johnson ja eine extreme Niederlage, wenn faktisch Großbritannien ausgetreten ist, aber alle Regelungen der Europäischen Union wie bisher sagen übernehmen muss. Ich glaube nicht, dass er das akzeptieren wird. Vielleicht muss man das Rad tatsächlich neu erfinden und statt einem großen Gesamtpaket versuchen, mehrere kleinere Pakete zu schnüren, flexiblere Lösungen, sich dort zu verständigen, wo eine Verständigung schnell möglich ist und die schwierigeren Fragen dann auf die lange Bank zu schieben. Mir wäre sehr daran gelegen, dass es nicht zu einem Bruch kommt zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Dafür ist Great Britain zu wichtig, sicherheitspolitisch, ökonomisch und kulturell. Sollten wir alles tun, damit die Briten Teil Europas bleiben.
Fühlen Sie sich auch manchmal so müde, wenn es um den Brexit geht?
Ja, das klar, so eine never-ending Story, ohne dass es bisher wirklich Fortschritte gegeben hat. Aber das ist Politik, das mühsame Bohren dicker Bretter.
Eine dunkle Ahnung sagt, wir haben nicht zum letzten Mal darüber gesprochen.
Vermutlich.
Ralf Füchs, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Sie in diesem Jahr 69 werden. Was denken Sie, wenn Sie ans Alter denken?
Warum fragen Sie das ausgerechnet mich?
Na, Sie können es mich auch fragen. Ich habe ehrlich gesagt auch noch keine Idee. Und so weit entfernt bin ich davon auch nicht.
Na, ich muss gestehen, ich verdränge das. Also die Frage, was wird sein, wenn man nicht mehr selbstständig, alleine, selbstbestimmt wohnen kann, möglichst mit meiner Frau.
Marie-Lose Beck.
Ja, es wäre schon klug, natürlich ein bisschen Vorsorge zu treiben und sich nach einem Gemeinschaftsprojekt sagen, umzusehen. Aber wie der Mensch so ist, man lebt eben doch sehr in der Gegenwart und neigt dazu, so unbequeme Fragen etwas vor sich herzuschieben. Und ich hoffe einfach, dass wir dieses Leben noch möglichst lange so führen können.